Der Klassikerklärer. Sinfonien, Konzerte und Opern verstehen. Ein Rondo-Podcast. Mit Dariusz Szymański.
Meine Damen und Herren, da ging ja irgendwie die Welt zugrunde, was wir gerade gehört haben. Da war wirklich also totales Drama. Und das in einem Streichquartett von einem 18-jährigen Komponisten. Das ist nämlich von Mendelssohn, Bartholdy. Weil mir ist irgendwann aufgefallen, wir haben bis jetzt noch gar keine Streichquartette gehört, was überhaupt nicht geht. Denn Streichquartette und Trios und Klavierquartette, überhaupt diese Art von Kammermusik, ist überhaupt das aller Tollste an der Musik. Und das habe ich gedacht, muss man ja sofort nachholen. Und da habe ich Mendelssohn ausgesucht, weil dieses Stück so unglaublich ist. Es ist noch einmal ein Stück, das Mendelssohn mit 18 Jahren komponiert hat. Und Sie müssen wissen, es ist eines der bedeutendsten Streichquartette im 19. Jahrhundert. Also es ist kein Anfängerwerk. Und ich kann eigentlich nicht aufhören zu staunen, wenn ich diese Musik für mich höre. Das ist unglaublich. Ich verstehe nicht, wie so junge Menschen so etwas zustande bringen. Aber sowas passiert in der ganzen Kunstgeschichte, haben wir solche jugendlichen Genies. Nun, bei Mendelssohn hatte das eine bestimmte Gründe, die so ähnlich auch bei Mozart da waren. Mendelssohn hatte einen Vater, der ihn schon ganz, ganz früh gefördert hat. Das heißt, Mendelssohn hat schon als Kind sehr viel Musikunterricht bei den besten Pädagogen, Musikpädagogen und Komponisten bekommen. Sein Vater war reich genug, um ins Haus kleine Orchester und kleine Ensembles einzuladen, damit sein kleiner Sohn und übrigens auch die Tochter mit diesen Ensembles experimentieren können. Und so haben diese Kinder schon sehr früh sehr Großartiges gelernt. Man muss schon sagen, Mendelssohn war halt ein Genie. Das ist also wirklich ein Wunderkind im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir werden uns heute mit diesem Streichquartett beschäftigen, mit diesem zweiten Streichquartett. Es ist also ein ganz wütendes Streichquartett und aus bestimmten Gründen. Als erstes hat es etwas mit Mendelssohns Vater zu tun. Wir haben hier eine ähnliche Problematik, die wir auch bei Mozart kennen. Mozarts Vater und Mendelssohns Vater haben natürlich ihre Söhne so erzogen, dass sie möglichst tolle Komponisten werden und auch möglichst erfolgreiche Komponisten. Und dazu war es wichtig, dass diese Jungs halt das komponieren, was die Leute auch hören wollen und nicht irgendwelchen avantgardistischen Quatsch, der viel zu schwierig ist. So. Und Papa von Mendelssohn hat immer gesagt, Junge, du musst das komponieren, was die Leute hören wollen. Und mit diesem zweiten Streichquartett hat Mendelssohn so etwas Schwieriges, Kompliziertes komponiert und quasi seinem Vater musikalisch den Mittelfinger gezeigt. So muss man das auch sagen. Gleichzeitig ist dieses zweite Streichquartett eine Verbeugung vor Beethoven. Und zwar vor dem späten Beethoven, dem Beethoven der späten Quartette. Und genau diese späten Quartette fand Mendelssohns Vater ganz furchtbar. Dies fanden die meisten Leute ganz furchtbar. Man war der Meinung, dass der späte Beethoven nur noch Schwachsinn komponiert hat. Er war sowieso taub. Und diese späten Quartette sind nicht wirklich ernst zu nehmen. Das ist einfach viel zu avantgardistisch. Und der junge Mendelssohn fand die aber toll, die späten Streichquartette. Und hier in diesem A-Moll-Quartett hat er sich vor Beethoven verbeugt. Und zwar vor Beethovens A-Moll-Quartett Opus 132. Das ist das 15. Quartett. Für diejenigen unter Ihnen, die sich für Quartette interessieren und sie mal auch vergleichen wollen. Das machen wir heute nicht. Aber es ist sogar noch mehr als eine Verbeugung. Es ist eigentlich eine Art Grabinschrift. Man sagt dazu auch ein Epitaph. Ein Epitaph ist ein Grabstein, eine Grabinschrift. Das haben wir manchmal auch in der Renaissance, dass ein Komponist, wenn ein anderer Komponist gestorben ist, ein Werk zu dessen Ehren schreibt und in diesem Werk diesen Komponisten, der gestorben ist, zitiert oder ein Stück im Stil des gestorbenen Komponisten schreibt. Und so ist das auch bei Mendelssohn. Das ist tatsächlich eine Art Grabstein für Beethoven. Und dass es auch ein Grabstein ist, dass es wirklich diese Ruhe eines Friedhofs auch hat, auch diese edle Ruhe eines Friedhofs, das hört man schon ganz zu Anfang des Quartetts. Und ich spiele Ihnen diesen Anfang an. Ja, das ist Denkmalmusik, das ist Grabsteinmusik, stehende Musik. Und jetzt merken Sie sich gleich das Motiv, das jetzt kommt. Jetzt merken Sie sich das. Ja, und das ist ein anderes Zitat. Hier zitiert Mendelssohn sich selbst. Und zwar ein Lied, das er komponiert hat. Und dieses Lied klingt so. Und damit haben wir hier etwas, was wir schon bei Schumann kennengelernt haben. Wir sind ja in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Man komponiert nicht für ein großes Publikum. Man komponiert hier für ein paar Fans von späten Beethovens, damals noch wenig genug. Und hier auch für eine unbekannte Geliebte des 18-jährigen oder eine Frau, die er anschwärmte, des 18-jährigen Mendelssohn. Und deswegen zitiert er dieses Liebeslied, dessen Text er übrigens selber geschrieben hat, dieses ist es wahr, alles kleine Hinweise, meine Damen und Herren. Und gleich werden wir uns den ganzen ersten Satz anhören. Ich bräuchte jetzt einen Tag, um Ihnen die Feinheiten des Stils beizubringen, weil der unglaublich verfeinert ist. Aber wir hören gleich den ersten Satz. Und dazu stelle ich Ihnen als erstes die Hauptthemen der Musik vor, nämlich das erste und das zweite Thema und auch noch den Epilog. Und wir hören sie uns erstmal hintereinander an. Als erstes das Hauptthema. Ja, das war das Hauptthema. Und Sie haben es schon vielleicht gehört, das ist ein Hauptthema in Moll. Und es ist üblich in der Sonatenhauptsatzform, also in der Tradition, dass wenn ein erstes Thema in Moll ist, dann ist das zweite Thema in Dur. Und das hören wir uns jetzt mal an. Jetzt gucken wir uns das zweite Thema an. Ja, meine Damen und Herren, und was hören wir? Der junge Mendelssohn macht das nicht so, wie es seinem Papa gefallen hätte. Nein, auch das zweite Thema ist im sperrigen Moll. Kein Dur. Er hat überhaupt keine Lust, irgendwas aufhellen zu lassen. Und deswegen ist auch der Epilog, der Schlussteil, da haben wir eine dritte Melodie, die ist genauso in dem herben Moll. Die hören wir uns jetzt auch nochmal an. Alles in Moll. Ja. Ja, meine Damen und Herren, und jetzt hören wir uns gleich die drei Themen noch einmal an, denn ich möchte Ihnen schon hier eine gewisse Verfeinerung zeigen. Also, Kammermusik ist mit die komplizierteste Musik, die es so gibt. Und deswegen muss man da ganz besonders hinhören, und das machen wir. Ich werde Ihnen jetzt gleich das erste Thema nochmal vorspielen. Und mir ist es wichtig, dass Sie innerhalb des ersten Themas in der Mitte ein Motiv hören. Ta-da-da-da. Ta-da-da-da. Und jetzt, ohne dass ich mitsinge. Achtung! Wir haben nämlich in diesem ersten Thema, mit diesem Ta-da-da-da, da hat er schon das zweite Thema eingeleitet. Schauen Sie nämlich, wie das zweite Thema beginnt. Nochmal. Ta-da-da-da. Wir hören noch einmal das zweite Thema, damit wir uns dieses Ta-da-da-da richtig merken. Und jetzt hören wir uns dieses zweite Thema das dritte Mal an. Und dann werden Sie merken, dass am Schluss dieses dritten Thema, dieses zweiten Themas, haben Sie immer so ta-da, 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 solche Seufzer. Und auf die konzentrieren wir uns jetzt. Tada, tada, tada. Genau. Und jetzt schauen wir uns mal, wie das dritte Thema bzw. Epilog anfängt. Es fängt an mit tada, 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 genau mit diesen Seufzern. So, das heißt, jedes Thema bereitet das nächste Thema schon einmal vor. Das waren jetzt die Feinheiten. Und jetzt hören wir uns den ganzen ersten Satz an, der, wie gesagt, sehr wild ist. Es gibt sehr viel Rausch und so weiter. Große Steigerungen, Dissonanzen. Und es ist eine Sonatenhauptsatzform. Und es beginnt mit einer langsamen Einleitung. Eine total innere Ruhe, die Mendelssohn hier gelingt. Mit 18 Jahren. Zitat. Ist es wahr? Ist es wahr? So, jetzt kommt gleich das erste Thema. Jetzt wird die Musik erstmal sehr erregt. Wütend, erregt. Dissonanzen. Und erstes Thema. Jetzt kommt dieses Pa-ba-ba-bam. Da wird gekämpft. Da, 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 da. Zweites Thema. Ist ein bisschen Dur, ein kleines bisschen Dur. Aber schon wieder Moll. Wir bleiben sauer. Und jetzt kommt die Seufzer. Tada, tada. Tada, tada, tada. Epilog. Ja, jetzt endet die Exposition. Und es beginnt die Durchführung. Dieses Rauschen. Es wird gekämpft. Rauschen. Das Rauschen. Jetzt steigert er die Spannung. Und jetzt beruhigt er die Musik langsam. Als hätte er keine Kraft mehr. Jetzt reißt er sich aber nochmal zusammen. So, jetzt hat er keine Kraft, aber gleich geht's wieder los. So, und... Da sind wir jetzt in der Reprise wieder mit dem ersten Thema. Überleitung. Und das zweite Thema. Tada, tada. Jetzt kommt noch das Epilog. Da ist der Epilog. Nochmal. Mhm. Ja, meine Damen und Herren, und wenn so ein Sonatenhauptsatzform aufhört mit der Reprise, gibt es manchmal, beziehungsweise in der Romantik ziemlich häufig, noch einen allerletzten Schlussteil, den nennt man die Coda oder auch den Schwanz. Das ist italienisch für Schwanz. Also es ist der Abschluss und hier wird es noch richtig kämpferisch in der Coda und Sie hören noch einmal das erste Thema. Wir sind jetzt also im Schlussteil in der Coda. Das Hauptthema. Jetzt nimmt dann wieder richtig Anlauf. Ja, meine Damen und Herren, 18-jährige Jünglinge sind häufig schlecht gelaunt. Und das hört man hier richtig. Aber selten sind sie so voller guter Qualität schlecht gelaunt. Das ist wirklich ein Meisterwerk, was Sie gerade sich angehört haben. Es ist kein leichtes Meisterwerk. Ne? Da denkt man, wow, so ein 18-Jähriger, das wird nun nicht so schwierig sein. Nein, es ist wirklich herbe, schwierige Musik. Und jetzt kommen wir zum zweiten Satz, zum langsamen Satz. Und dieser langsame Satz ist womöglich noch bedeutender als der erste Satz. Und es ist vielleicht eines der bedeutendsten langsamen Sätze im 19. Jahrhundert in der Kammermusik. Der beginnt ungefähr genauso wie der erste Satz, mit so einer Friedhofsruhe, mit so einer Musik, eine Choralmusik, mit einem Streicherchoral. Und dann gibt es in der Mitte eine tolle Fuge. Was jetzt eine Fuge ist, würde jetzt zu weit führen. Ich werde jetzt in zwei Sachen zu einer Fuge sagen. Eine Fuge ist sowas Ähnliches wie ein Kanon. Das heißt, wir haben eine Melodie und dann kommt eine zweite Stimme, die das wiederholt, und dann eine dritte Stimme, die das wiederholt. Es ist also eine Art freier Kanon. Das ist das Erste, was wichtig ist. Das Zweite, was wichtig ist, eine Fuge ist eine sehr komplizierte Form, sehr kompliziert zu komponierende Form. Und viele Komponisten haben Fugen komponiert im 19. Jahrhundert. Und das sind dann aber immer so Stilstudien. Man zeigt, dass man eine Fuge komponieren kann. Aber bei Mendelssohn, bei dem jungen Mendelssohn, der hat in seiner Kindheit so viele Fugen komponiert, dass er sozusagen eine Fuge mit links kann. Und wenn er eine Fuge komponiert, dann ist das eine freie Fuge. Und dann wird die Fuge bei ihm zu echter Musik, nicht nur zu einer Stilstudie, sondern zu einer leidenschaftlichen, dramatischen, tragischen Musik. Das heißt, die Fuge explodiert mittendrin, sie verändert sich. Plötzlich haben sie dann eine einzelne Melodie. Und dann kommt das Fugenthema, die Fugenmelodie, die wird auf den Kopf gestellt und immer leidenschaftlicher und immer tragischer. Ja, und dann kommt wieder der A-Teil. Also A-Teil, dann diese unglaublich komplexe Fuge und dann noch einmal der A-Teil, in dem dieses Fugenthema auftaucht. Ich spiele Ihnen als erstes dieses Fugenthema kurz an. Meine Damen und Herren, das, was Sie gerade gehört haben, das ist auch nicht neu. Das zeige ich Ihnen, indem ich Ihnen jetzt den Beginn des zweiten Themas aus dem ersten Satz vorspiele. Musik. ta da 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 di 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 und daraus wird jetzt ta da 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 und jetzt sage ich Ihnen etwas, dieses Motiv ta da da da, was im zweiten Thema vorkommt, im ersten Satz, das wird sich jetzt durch alle vier Sätze durchziehen. Im zweiten Satz im Fuge ta da 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 da. Auf den Kopf wird das dann heißen ta da 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 da. So, nachdem ich so viel geredet habe, hören wir uns diesen fantastischen, unglaublich wichtigen, zentralen zweiten Satz an. Er beginnt als ein ruhiger, in sich ruhender Streicherchoral. So, und die Fuge. Wie ein Kanon. Zweite Kanonstimme. Dritte Kanonstimme. Vierte Kanonstimme. Sie hören immer wieder das Thema in allen möglichen Streichern. Die Musik intensiviert sich immer mehr. Sie wird immer leidenschaftlicher langsam. Und gleich bricht die Musik ab und wir haben eine Arie. Das ist eine Arie. Eine leidenschaftliche Arie. Keine Fuge mehr. Und gleich haben wir die Fuge auf dem Kopf. Ta da 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 da. Fugenthema auf den Kopf. Jetzt wird das wieder dramatischer, immer dramatischer. Ba, bam, im Bass, bam. Musik. immer dramatischer. Hauptthema: der Fugen. Totaler Höhepunkt. Wieder Arie. Ausbruch. Und wieder der A-Teil, der ruhige A-Teil. Das ist wirklich eine seelische Ruhe, ein Zur-Ruhe-Finden. Und jetzt kommt noch einmal das Fugenthema. Da, 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 da. Aber es bricht nicht mehr aus, sondern es beruhigt sich ebenfalls. Meine Damen und Herren, da war der Papa von dem Felix nicht begeistert. So was Kompliziertes, das wollen die Damen nicht hören. So, und nicht nur die Damen. Also das ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Musik. Und ganz ehrlich, der späte Mendelssohn hat auch fantastisch komponiert. Mendelssohn ist ein großartiger Komponist, wirklich unglaublich toll. Aber er hat sozusagen nichts komponiert, was besser war als dieses Quartett. Er hat schon mit 18 Jahren diese ungeheure Kompositionshöhe gehabt. Das muss man einfach sagen. Das ist das Unglaubliche. Und was Sie im Kopf noch haben, dieses Fugenthema, ta, da, 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 ne, das aus dem zweiten Thema, aus dem ersten Satz entnommen wurde. Also wenn Sie jetzt dieses Thema, ta, da, 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 die, noch haben und sich anhören, wie der dritte Satz beginnt, dann, naja, hören Sie sich mal hin. Ta da 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 ta 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 da 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 da. Und dann merken sie, wie alles hier mit allem verwandt ist. Das ist also Mendelssohn. Ja, und der dritte Satz steht hier anstatt eines Scherzos. Es ist ein Intermezzo in einem geraden Takt. Es ist eine Musik, die hier mittelalterliche Musik nachahmt. Das kennen wir schon, dass sozusagen die Romantik ständig sich ein Mittelalter erträumt und so sozusagen so gotische Melodien oder so alte Musik sich ausdenkt. Sie hören hier, diese Melodie wird quasi von Gitarren oder von Lauten begleitet. Man hört das hier im Streichersatz. Und mittendrin haben sie dann, was typisch für Mendelssohn ist, plötzlich einen Feengarten. Das hören wir uns mal an. Eine Art mittelalterliche Musik von Gitarren begleitet. Da 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 da, hatten wir im zweiten Satz. Und unser Feengarten. Ja, für diese Klänge ist ja Mendelssohn immer berühmt. Für diese kleinen, feinen Feenklänge. Die haben sie auch in seiner Sommernachtstraummusik, die finden sie eigentlich immer wieder. Ja, aber sie haben gehört, der dritte Satz begann mit ta da di 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 di. Und was ist, wenn wir das nochmal auf den Kopf setzen? Ta da 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 da. Jetzt passen sie auf, wie der vierte Satz beginnt. Ta ta da da ta da da ta da da ta da da. Also das Hauptthema beziehungsweise dieses Dreitonthema ta da da ta ta da da auf dem Kopf gestellt. Und natürlich ein Riesenausbruch. Wie gesagt, das kennen Sie aus vom späten Beethoven, auch vom Beethoven der 9. Sinfonie. Im letzten Satz der 9. Sinfonie haben wir diese instrumentalen Rezitative, dieses Sprechgesang. Jemand ärgert sich, jemand ist wütend, jemand schimpft über die Welt. Und das hören wir hier auch. Und dann kommt ein ganz wütender Schlusssatz, den Sie sich dann auch alleine anhören können. Aber ich zeige Ihnen nochmal den Anfang. Ja, Sprechgesang, instrumentaler Rezitativ. Ja, und jetzt beginnt der Satz. Und der Satz wird noch so richtig dramatisch und schwierig und chaotisch. Und da wütet der junge Mendelssohn gegen die ganze Welt. Und ganz am Schluss wird es wieder ganz langsam, leise. Und er zitiert am Schluss das Lied, das er schon im ersten Satz ganz am Anfang zitiert hat, nämlich das kann nicht wahr sein, meine Damen und Herren, dass jemand in diesem Alter so eine fantastische Musik hinkriegt. Ich danke Ihnen.
Der Klassikerklärer ist ein Podcast von Rondo, dem Klassik- und Jazzmagazin. Ihr wollt die Musik des heutigen Podcasts noch einmal ganz und in Ruhe hören? Die Tracklinks dafür findet ihr in den Shownotes. Informationen zum Magazin und weitere spannende Themen aus der Welt von Klassik und Jazz gibt es auf rondomagazin.de. Idee und Moderation: Dariusz Szymanski. Ausführende Produzentin: Verena von der Goltz. Aufnahme und Postproduktion: Robert Niemeyer. Kennt ihr schon den Podcast Notenköpfe? Dort erwarten euch spannende Interviews mit außergewöhnlichen Künstlerinnen und Künstlern aus der Welt der Klassik und des Jazz. Authentisch, inspirierend und voller faszinierender Geschichten. Hört rein und entdeckt die Köpfe hinter den Noten. Notenköpfe findet ihr überall, wo es Podcasts gibt.